Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine unheimlich breiten Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es weiter in einer neuen Folge Filmclubs. Wir reden über den 2008er Film Die Welle, gedreht in Deutschland mit einer unfassbaren Starbesetzung. Schaut es euch am besten nicht an. Wir geben unsere Meinung dazu ab und natürlich das auch als, sage ich mal, kleinere weitere Folge in unserer Reihe zu den Formen gesellschaftlicher Ordnung. Im Spezifischen hier, wie der Film von sich selbst behauptet, die Thematisierung des Faschismus, wie wir später sehen werden, eine Ausprägung des Kollektivismus, da kommen wir noch hin. Meine Einschätzung, ja, es gab so ein paar Gesichter, die ich nicht gerne wiedergesehen hätte. Wir haben vorhin schon geredet, ich glaube, es war einer der ersten Filme Elias Mbariks. Da hat die Tragik seinen Lauf genommen, je nachdem, wie man das sieht. Allerdings, ja, für mich, mal nett gesehen zu haben. Wir haben in unserer Filmclub-Reihe allerdings deutlich bessere Filme, von daher vielleicht eine 2,5 von 10.
Stabile Bewertung, Bro. Aber ich würde auch sagen, es war so das Lowlight von dem, was wir uns bisher reingezogen haben in unserer Filmclub-Reihe. Wird dem aber nicht so eine niedrige Benotung geben, weil an sich, es war schon witzig, aber es war auch nur deswegen witzig, weil ich ein kleiner Schloss-Einstein-Fan bin und weil mich der gesamte Film irgendwie dran erinnert hat, als würde ich hier gerade ein paar Folgen Schloss-Einstein durchsuchten, auch von der Besetzung her. Und deswegen würde ich dem Ganzen eine 5 von 10 geben. An sich hat er natürlich starke Mängel gehabt. Und auch wenn das einer der ersten Filme mit Elias Mbarik wahrscheinlich war, keine Ahnung, bin jetzt nicht so der Fanboy, dass ich das verifizieren könnte, muss ich sagen, es war einer, wo er am authentischsten rüberkam, also seine Rolle wirklich gut gespielt hat. Ich muss sagen, da habe ich jetzt gar nicht so viel dran auszusetzen. Und es war auch sehr wenig klischeebehaftet. Also er hat ja dann wirklich diese Rolle des Klischeetürken in seiner späteren filmischen Karriere irgendwie vereinnahmt. Und in dem Film, fand ich, hat er den sehr authentisch gespielt und gar nicht so sehr übertrieben, was jetzt halt verschiedene Klischeeformen angeht. Was überraschend ist, dass ein Film, der 2008 produziert wurde, das besser hinkriegt als moderne Filmproduktionen aus Deutschland, obwohl das Thema jetzt viel prävalenter geworden ist. Also das möchte ich hier schon nochmal hervorheben. Aber ansonsten, ja, Themaverfehlung würde ich sagen. Also hier sollte ein autoritäres System dargestellt werden, hier sollte der Faschismus dargestellt werden und was wir dann letztendlich gesehen haben, da werden wir bestimmt in der Folge noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was aber auch relevant ist, ist, es wird uns hier nicht nur der Faschismus präsentiert, sondern auch der Anarchismus, was an sich schon irgendwie eine komische Voraussetzung ist, weil das als gegenüberstehende Streitlager irgendwie gehandhabt wird, was historisch gesehen eher weniger Sinn ergibt, weil in der Regel immer der Faschismus dem Kommunismus gegenüberstand und das die Hauptgegner im politischen Wettstreit waren, während der Anarchismus, wie wir auch schon mehrfach in Folgen darauf hingewiesen haben, noch nie eine relevante Rolle gespielt hat. Aber gut, interessante Entscheidung, das so aufzuziehen, hat er wahrscheinlich auch irgendwo einen Bezug zu einem Experiment, was durchgeführt wurde im wahren Leben. Vielleicht war die Konstellation da dieselbe, das kann ich jetzt nicht verifizieren. War sie nicht, okay, du wirst da gleich drauf eingehen, glaube ich. Ansonsten, 5 von 10. Entscheidet selber, ob ihr es gucken wollt.
Ja, also, ich meine, das war jetzt schon auch natürlich berechtigt, aber es war jetzt schon harte Kritik an dem Film. Ich muss an der Stelle mal sagen, wir müssen auch berücksichtigen, für was für ein Publikum der Film ausgelegt ist. Also es ist ja so eine quasi öffentliche Produktion auch gewesen und es geht ja auch um einen Film, der oft auch in Schulen gezeigt wird. Ich meine, mich zu erinnern, dass das zumindest bei mir der Fall war, dass wir das irgendwann mal in der Schule angeguckt haben und dass es halt auch sowas ist, was sich eher auch an jüngere Leute richtet, wegen eben, klar, der Schulthematik. Und dann das muss man natürlich berücksichtigen. Also das ist mehr ein Jugendfilm als ein Erwachsenenfilm, würde ich an der Stelle sagen. Deswegen ist das auch von vielen Aspekten natürlich nicht weit durchdacht. Und der wesentliche Punkt, den man, glaube ich, anders machen müsste, wenn man das authentisch verfilmen möchte, ist, dass man erstmal den Zeithorizont dieses Experimentes natürlich ausweitet. Ja, wir hatten jetzt eine Schulklasse, die da 5 Tage lang irgendein Projekt im Unterricht gemacht hat, in ihrer Projektwoche. Und im Film suggeriert uns das, dass diese 5 Tage einen maßgeblichen Einfluss auf die Charakterentwicklung dieser Jugendlichen hatten, was natürlich in der Realität, glaube ich, nicht ganz so einfach ist, ein auch labiles jugendliches Gehirn innerhalb von 5 Tagen komplett umzupolen. Ich glaube, das wäre was, wo die Zeugen Jehovas auf jeden Fall sich diesen Kurs kaufen würden, wenn man das anbietet. Aber ich denke nicht, dass es ganz so einfach ist. Also wenn das authentisch werden soll, müsste das fast eher eine Serie werden mit mehreren Staffeln oder mehreren Episoden zumindest mal, weil natürlich in einem 90-minütigen Filmchen diese Entwicklung nicht so richtig dargestellt werden kann, weil, und das ist ja eigentlich das Interessante an dieser Filmografie, dass man verschiedene Charaktere beobachten kann, wie sie sich im Zuge dieser Gruppenbildung dann entwickeln. Und das hat natürlich nicht ansatzweise genug Tiefe entwickeln können in den 90 Minuten, die man insgesamt nur hat. Also gerade die Beziehung vom Lehrer zu seiner Frau, aber auch wie sich manche Schüler positiv, andere negativ entwickeln im Zuge dieser Gruppenbildung, das ist natürlich alles viel zu kurz gekommen und dadurch hat das an vielen Szenen einfach gehastet gewirkt. Und auch die Szenen, in denen die Welle oder die Bewegung oder die Autokratie oder der Faschismus als solches als negativ dargestellt worden ist, die sind auch alle in der Intensität nicht sonderlich extrem gewesen, bis auf den wirklich letzten Punkt des Filmes. Also das sind alles so Sachen, wo man schon merkt, dass es ein Jugendfilm ist. Ich glaube, für Jugendliche kann man schon sagen, das ist eine 6 oder 7 von 10, sich damit mal auseinanderzusetzen, auch kritisch drüber nachzudenken. Für Erwachsene muss ich mich da Simons Judgment anschließen und sagen, das lohnt sich dann eigentlich nicht. Da kann man auch ein Buch lesen, ja, wenn man die Konzentrationsfähigkeit dafür noch hat. Und das ist dann so. Aber für eine Folge, absolut, wird das ein gutes Thema. Und wir werden uns hier im Kontext auch unserer ganzen gesellschaftlichen Ordnungsform, glaube ich, nochmal einiges in Detail hier anschauen können.
Muss dir tatsächlich hier ein Detail geben. Und zwar, wie du vorhin schon gesagt hast, Tom, das Ganze aufbauend auf einem Experiment, was damals in den 60er Jahren an einer kalifornischen Schule durchgeführt wurde, wo ein Geschichtslehrer eben seinen Schülern beibringen wollte, weil die sich nicht eben vorstellen konnten, wie denn in den 30er und 40er Jahren so viele Leute dem Nationalsozialismus in Deutschland verfallen konnten und wie schnell das ging und mit welcher Intensität das voranschritt. Und eben dieses Experiment dauerte 5 Tage lang, auch eben diese Art Projektwoche, dementsprechend orientiert sich auch dieser Film daran. Dann gab es auch noch, ich glaube, ein paar Romanadaptierungen der ganzen Geschichte. Von daher, die Sache ist, es ist alles nicht so ganz gut belegt, wie das Experiment damals in der Schule durchgeführt wurde. Allerdings da, also wenn man sich das kurz mal anschaut, sieht man auch, dass ab dem Tag 3 dann beispielsweise Leute versuchen, andere Leute ins Schüler ins Klassenzimmer zu lassen und die dann irgendwie versuchen, da hin reinzugehen, Leute zu verpfeifen, die sich an irgendwelche Regeln nicht halten. Ich weiß nicht, wie schnell sowas eskaliert. Das war nämlich tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, die ich hatte. Die Eskalationsstufen waren ja schon sehr, sehr steil in dem Film, also innerhalb der paar Tage, wie sich das dann irgendwie abgespielt hat. Aber ich meine, die wollten sich einfach nur an diesem Experiment, the Third Wave, wie das genannt wird, erinnern. Dementsprechend, ja, kann man gucken, wie plausibel das ist. Ich glaube, die Intensität der autoritären und vielleicht auch faschistischen Tendenzen innerhalb des Experimentes waren deutlich geringer als die wir im Film gesehen haben.
Also ich muss sagen, ich würde euch beiden da widersprechen wollen, weil das ist das, was der Film am authentischsten dargestellt hat, indem er die Schule zu einer absurden Problemschule hochstilisiert hat. Also wenn man sich das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann sieht man, dass da, also Drogen sind ein riesiges Thema in dieser Schule. Irgendwie jeder Zweite handelt da mit Gras. Dann lungern da von vornherein überall irgendwelche Anarcho-Punks rum, die noch nicht mal was mit dieser komischen Kurswoche zu tun haben, sondern die sind da einfach unterwegs. Dann wird da die ganze Zeit irgendwie heftigst gefeiert und gesoffen. Also wir sehen da mehrere Szenen, wo absolute Absturzpartys gefeiert werden, wo die Schüler auch am Kotzen sind, wo verschiedene Haram-Aktionen dann dargestellt werden, um es mal so zu nennen. dann ist es so, dass die Schüler sowieso schon eine extreme Bereitschaft haben, Regeln zu brechen. Das sieht man daran, wo sie dann anfangen, das Welle-Symbol überall zu verbreiten. Und da ist auf einmal jeder dabei. Und das kommt ja nicht daher, dass die auf einmal sagen, so, oh, wir haben jetzt diese Bewegung, lass mal die ganze Stadt taggen. Sondern das ist halt so, dass die davor schon extreme kriminelle Energie an den Tag gelegt haben. Was man auch in verschiedenen Gesprächen immer wieder über einzelne Personen erfährt. Dann ist Mobbing ein großes Thema an dieser Schule. Und zudem kommen fast alle Schüler, die dargestellt werden, aus irgendwelchen Elternhäusern, in denen extreme Probleme vorherrschen. Und all diese Faktoren zusammen führen dazu, dass ich es sehr realistisch finde, dass dieses Experiment, was durchgeführt wurde, so eskaliert ist, wie es eskaliert ist. Weil natürlich das, was dort durchgeführt wurde, war, dass der Lehrer mehr oder weniger unfreiwillig durch sein Vorgehen den Schülern ein hohes Maß an Stabilität gegeben hat, das sie davor offensichtlich nicht hatten. Sondern, also wir kommen in die Situation rein, in denen alle irgendwie aus sehr instabilen Verhältnissen kommen, in denen chaotisches und destruktives Verhalten prävalent ist und in denen Probleme mehr oder weniger gecoped werden. Also offene Kommunikation ist sowas, was komplett fehlt im ganzen Film. Weder zwischen dem Lehrer mit seiner schwangeren Frau, also da herrschen ja auch extreme Beziehungsprobleme eigentlich, die bis zum Ende nicht thematisiert werden, sondern die Frau behandelt ihn einfach komplett wie das letzte Stück Scheiße, ignoriert seine Probleme, die offen angesprochen werden. Also nämlich, dass er seinen Selbstwert bedroht fühlt, indem er sich als so mehr oder weniger zweite Klasse Lehrer betrachtet fühlt. Was sie auch weiß, ihm vorwirft und dann einfach geht. Also generell dieses Thema, die meisten Aktionen, die passiert sind, auch die Beziehungsprobleme zwischen diesem Wasserballtypen und seiner Marco. Freundin, zwischen Marco und seiner Freundin, die dann am Ende eskalieren, wären durch simple Kommunikation völlig vermeidbar gewesen. Und auch, dass dieser Junge, der später dann das Ganze letztlich zum Eskalieren bringt, auch das, die Probleme sind so offensichtlich. Er spricht das quasi offen an, vor allem vorm Lehrer spricht er das offen an. Der hätte jederzeit die Möglichkeit, mit ihm ein klärendes Gespräch zu führen, mit ihm in die offene Kommunikation zu gehen. Stattdessen lässt er ihn für sich kochen. Also völlig absurd, was da abläuft. Und also wie gesagt, all diese Probleme, die wir sehen, wären durch einfache Gespräche aus der Welt zu schaffen gewesen. Die hat niemand gesucht. Stattdessen verlieren die sich in dieser Bewegung, die ihnen ein bisschen Stabilität gibt, die ihnen ein bisschen dieses Kollektive zurückgibt, dass man merkt, okay, Gruppenzusammenhalt, wir können zusammen Probleme lösen. Aber im Endeffekt, ja, ist das, ich halte es für realistisch, wie es abgelaufen ist. Es ist halt nur sehr vermeidbar gewesen. Eigentlich ist es ziemlich dumm, was da aufgebaut wurde.
Das ist tatsächlich aber auch ein extrem guter Punkt, und das wollte ich auch schon sagen. Und tatsächlich sagt es einer der Charaktere selbst, dieser Marco eben, der eine sehr ja, labile Familiensituation hat. Man sieht irgendwie nur seine Mutter, hat halt irgendwie verschiedene Loverboys da irgendwie immer am Start und was weiß ich. Und er sagt halt auch, ihm bedeutet das Ganze was, weil es ihm halt irgendwie eine heile Gesellschaft, irgendwie eine Community gibt. Und wenn mir dieser Film irgendwas gezeigt hat, dann ist es eigentlich mehr sowas von einer Stammeszugehörigkeit. Wir hatten damals auch schon über Tribalismus gesprochen und das fand ich eher viel eher darin. Also vielleicht sollten wir noch einen kurzen Schritt zurückgehen und eben sagen, okay, grobe Storyline des Films ist halt eben, es gibt diese Projektwoche, du kannst halt entweder möchtest du den Kurs über den Faschismus oder den über Anarchismus wählen und dann begleitet man halt innerhalb des Films die Leute, die den Projektkurs zu Faschismus machen und dann wird es halt immer Schritt für Schritt eskaliert, so die klassischen Ansätze, wie beispielsweise eben faschistische Bewegungen, wie damals halt die NSDAP oder sowas, durchgegangen sind, um dann die Leute an sich zu binden und auch ihre Ideologien ihnen sozusagen näher zu bringen und ihnen auch sozusagen von innen heraus diese auch zu akzeptieren. Und das eskaliert dann halt, wie du gerade schon beschrieben hast. Aber was ich so gesehen habe, zumindest in den ersten 40 Minuten so, bevor es halt wirklich dann in diese gröberen Geschichten geht, ist halt wirklich, dass es halt fast schon eine Bottom-up-Bewegung ist. Okay, es gibt auf jeden Fall diesen Führer, in Anführungszeichen, den Lehrer, den Wenger, wie er genannt wird. Und der gibt so ein paar Vorschläge, aber es gibt beispielsweise dieses Gespräch darum, okay, wir wollen irgendwie eine einheitliche Uniform haben, so. Und er sagt, okay, es gibt eine einheitliche Uniform, aber die suchen die sich im Prinzip selbst raus und stimmen fast schon demokratisch dafür, sozusagen, was es dann wird, so. Und dann ist es wirklich fast eigentlich mehr ein Gespräch über Tribalismus, weil kaum einer von diesen extremen Auswüchsen von all dem, was sie machen, kam jemals von oben, kam jemals von dem Wenger. Das war nie irgendwas, was der gesagt hat, dass sie machen sollen. Es war einfach, wie du schon gesagt hast, das waren halt einfach deren eigenen Probleme und die wurden dann vielleicht ein bisschen amplifiziert durch die Welle, was ich dabei tatsächlich überhaupt nicht wirklich so sehen könnte. Von daher war es eigentlich vielmehr sowas so, hey, ist doch eigentlich, wenn es jetzt halt, wenn du nur dabei stoppst, dass du den Leuten irgendwie mehr fast schon sozialen Rückhalt gibst, ist doch eigentlich eine coole Sache. Natürlich artet das Ganze aus und das macht die Interpretation des Ganzen ein bisschen schwieriger, aber das war eigentlich das, was ich so rausgesehen hatte.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt mit dem tribalistischen Gedanken dahinter, weil letzten Endes, was wir ja gesehen haben, wie Tom und du, Simon, das jetzt auch schon ausgedrückt habt, es ist so eine Geschichte, wo die negativen Aspekte, die im Film gezeigt werden, hängen damit zusammen, dass Individuen auf sich bezogen individuelle Fehler begehen und nichts im Grunde mit der Bewegung an sich, sondern es wird einfach auf die Bewegung geschoben. So, dieser Marco schlägt seine Freundin, weil er sich mit ihr streitet und nicht in der Lage ist, den Konflikt zu lösen. Und dann schlägt er sie und im Nachhinein sagt er, die Welle ist jetzt schuld daran, dass er sie geschlagen hat, weil die Welle hat ihn irgendwie aggressiv gemacht oder sonst was oder wegen der Welle gibt es überhaupt die Probleme. Und ich denke, das ist eine Überlegung, die in der Realität wiederum bei solchen Gruppen absolut immer vorkommt. Also du hast Probleme bei dir selbst, kriegst die nicht gelöst, hast deswegen Frust und dann hast du eine Gruppe und dann kannst du im Namen der Gruppe alles machen. Und das ist auch genau das, was Tom meinte mit der kriminellen Energie, dass sie da am zweiten Abend durch die Stadt ziehen und überall 50.000 Sticker da verteilen. Ich meine, da braucht man ja schon auch eine ordentliche Portion Langeweile, dass man die Kraft dafür hat, durch die ganze Stadt zu rennen und überall Sticker hinzukleben. Also das ist ja dann auch was man nicht für die Gruppe macht, sondern man denkt, man macht es für die Gruppe, aber eigentlich macht man es, weil man jetzt gerne einfach hier rumrennen will und ein bisschen Chaos verursachen möchte. Also das muss man schon nuancierter betrachten. Und dieser autoritäre Gedanke, um den es ja in der Autokratie eigentlich gehen soll, der kommt eigentlich gar nicht so richtig durch. Also die einzige Szene, wo ich sagen würde, da war der Wenger wirklich richtig autoritär, war ganz am Ende, als er die Gruppe aus seiner Macht sozusagen heraus wieder auflöst. Das war eigentlich die einzige Szene, wo er komplett autoritär war. Und das war dann auch gleichzeitig das Ende der Autokratie. Also das ist schon ein bisschen untergegangen leider. Und natürlich kann man darüber sprechen, dass so demokratische Teilprozesse auch Bestandteil einer autokratischen oder faschistischen Bewegung sein können. Aber natürlich müssen wir auch berücksichtigen, dass wir jetzt deshalb nicht das demokratische Prinzip schlecht reden sollten, nur weil andere das auch für sich benutzen. Also ich glaube mal, die einzige Gruppe, die kollektiv damit davonkommt, sowas nicht zu machen, sind einfach die Anarcho irgendwas, ja, die einfach sagen, hey, wir machen einfach alle, was wir wollen.
Das ist auch sehr interessant, dass wir die Welle an sich gar nicht als gewalttätige Gruppe gezeigt bekommen. Im Endeffekt sind alle Interaktionen, die im Film gezeigt werden, die auf einer körperlichen, auf einer aggressiven Ebene ablaufen, bis auf diese eine Schlägerei beim Wasserballspiel, gehen immer von anderen Gruppen aus. Vor allem namentlich diesen Anarchos, die da irgendwie scheinbar sowieso in der Stadt rumlaufen und ständig die Leute abfacken und Stress schieben und denen da Gras abnehmen wollen oder sonst irgendwas. Sehen wir eigentlich immer, dass die einzelnen Mitglieder der Welle von außen aggressiv angegangen werden und sich dann durch die Existenz dieses Zugehörigkeitsgefühls andere Mitglieder dazu motiviert fühlen, dann einzustehen und sich gegenseitig zu verteidigen. Und das auch noch nicht mal in einem eskalativen Sinne. Es ist nicht so, dass die dann auf einmal losgehen und den Leuten die Fresse polieren. Okay, vielleicht war das eine Stilentscheidung, das in einem Schulfilm nicht zu zeigen, dass die irgendjemanden da wirklich zusammendreschen. Aber auf der anderen Seite scheuen sie sich ja dann auch nicht davor, am Ende in der letztlichen Eskalation dazu zu greifen, dass jemand um sich schießt. Also das ist dann, würde für mich keinen Sinn ergeben, warum man auf der einen Seite darauf verzichtet, eine Schlägerei zu zeigen, auf der anderen Seite ist es kein Problem, jemanden zu zeigen, der einen anderen Typen abknallt. Okay, muss man jetzt mal so stehen lassen. Aber die haben sich immer nur verteidigt, wenn irgendwas war. Also eine andere Gruppe kam, also die Anarchos kamen an und haben versucht, die abzufacken und haben sowieso auch von Anfang an sofort sind sie sehr beleidigend und aggressiv gewesen und haben sie sofort als Faschos bezeichnet. Also es ist auch sehr interessant, dass die Welle-Bewegung das ja gar nicht von sich aus gemacht hat, sondern eigentlich alles, wie du das schon eigentlich ganz gut charakterisiert hast, Simon, war mehr oder weniger eine pseudodemokratische Entscheidung. Also der Lehrer, der Herr Wenger, hat einfach nur angeregt und gesagt, so, oh, autoritäre Systeme, die machen das und das und das. Und ja, auf was habt ihr so Bock, so mehr oder weniger? Ja, wie würdet ihr das denn gerne machen? Boah, die tragen doch alle Uniformen. Was bringt eine Uniform? Und dann sagen die so, ah, Uniform, Einheitsgefühl und so weiter. Und ja, was könnte man da machen? Naja, so ein billiges weißes Hemd. Oh ja, gut, dann machen wir das doch mal alle. Und dann sieht man da auch wiederum eher so kollektivistisches Verhalten, wo dann der eine zum Beispiel extra einkaufen geht, um für denjenigen ein weißes Hemd zu kaufen, der vorher gesagt hat, er könnte sich keins leisten oder er hätte keins oder so. Also eigentlich ist das ein sehr soziales Verhalten, was da gezeigt wird aus der Gruppenbewegung heraus, dass alles bottom-up stattfindet, statt dass der Herr Wenger irgendwie loszieht, die ganzen weißen Hemden kauft, am nächsten Tag mit in die Schule bringt und sagt, so, ihr zieht die jetzt an. Also so, wie es eigentlich hätte gezeigt werden sollen. Dass wirklich dieser Begriff Autokratie gerechtfertigt wird, nämlich als Selbstherrschaft von einer Person oder einer kleinen Gruppe von Personen. Was wir aber sehen, ist wirklich so eine Graswurzelbewegung von Leuten, die eine Art Kollektivismus aufbauen. Und das hat mich auch getriggert, dass ja Autokratie gar nicht richtig erklärt wurde. Also er hat zwar gesagt, ja, was bedeutet denn Autokratie? Und dann kamen ein paar falsche Antworten und dann hat er halt eben Selbstherrschaft definiert. Aber er hat ja noch nicht mal irgendwie den Wortursprung nochmal an die Tafel geschrieben oder so. Also allein schon vom Lehrverhalten her fand ich das unterirdisch, dass er nicht mal erklärt hat, das kommt von Autos Kratos. Und also wirklich, das haben wir in unserer Podcast-Folge besser gemacht.
Aber das ist ja wiederum realistisch fürs deutsche Schulsystem. Also da muss ich sagen, haben wir eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch die Tatsache, wie du schon sagtest, mit dieser Graswurzelbewegung, man macht so den krassen Gruppenturnus mit irgendwelchen Bewegungen und so weiter und sagt, wir sind die Welle. Aber eigentlich hat man ja gar nicht definiert, wofür die Welle überhaupt steht. Also es ging ja nur darum, die Welle ist eine Gruppe und das war's. Und was ist jetzt eine Gruppe? Also ich meine, es ist ja nicht weiter definiert worden, dass die irgendwelche Ziele verfolgen oder dass die irgendwas Besonderes machen, dass die irgendwelche Rituale haben, die sie einhalten, außer jetzt den Unterricht zusammen zu besuchen, was sie ja davor auch gemacht haben. Und letzten Endes haben sie sich nur darüber definiert und das ist vielleicht auch das Problem, dass sie sich komplett exogen definiert haben über, wir tragen ein weißes Hemd und eine blaue Hose. Und wir gehen in die Projektwoche da und nennen den Lehrer beim Nachnamen, was ja nun wirklich abstrus ist. Also wenn ich meine Lehrer nicht alle Rainer genannt hätte, hätte ich auch nicht gewusst, wie ich die Schulzeit hätte überleben sollen. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, also man hätte ja wenigstens die Güte haben können, noch ein Ethos zu definieren, wofür denn diese Gruppe überhaupt steht. Ja, weil zu sagen, das ist eine Gruppe und die haben eine Uniform, macht ja noch, also weiß nicht, das macht ja noch keine... Eigentlich macht es noch keine Zusammengehörigkeit. So, das klingt dann wie eine ganz normale britische Schule, in der man um 8 Uhr hingeht und eben seine Uniform trägt. Und das ist jetzt für mich noch nicht gehaltvoll genug, muss ich gestehen.
Das ist ein extrem guter Punkt, dass du kein Ziel hast, welches dieser Gruppe obtruiert wird. Und gegen diesen dann auch sozusagen alle Handlungen ausgerichtet werden. Und ich habe auch schon richtig häufig drüber nachgedacht. An sich ist es eigentlich fast mehr wie eine, ich will nicht sagen Religion, aber es gibt halt gewisse Bestandteile, die man in Religion hat, beispielsweise irgendwelche, wie du es gesagt schon hast, Rituale oder einfach Verhaltensmuster, die man vielleicht sonst unter normalen Zuständen nicht hat. Und ich habe da mal eine Zeit lang mich drüber informiert und dann beispielsweise nachgeguckt, so, okay, wieso existieren sowas eigentlich, solche beispielsweise Rituale oder solche religiösen, ja, Regeln überhaupt, ja, also beispielsweise, dass du gewisse Sachen nicht essen darfst und so, und dann, klar, gibt's auf der einen Seite beispielsweise Schweinefleisch in der Wüste würde schnell verrotten und so, klar, das ist das eine, oder da gibt's halt irgendwelche Parasiten, die du früher irgendwie nicht rausbekommen hast und deswegen hast du es nicht gemacht, das ist die eine Sache, also das andere ist halt auch einfach nur ein Signaleffekt, zu sagen, ich habe hier irgendwas, was mir irgendwie ein bisschen unangenehm ist in irgendeiner Art und Weise, ja. Das kann jetzt halt beispielsweise in vielen Religionen auch das Fasten sein. Das ist nichts Angenehmes, aber es ist einfach ein Signaleffekt, dass ich eine Zugehörigkeit zu dieser Gruppe habe. Und ich würde mal behaupten, die meisten Religionen haben jetzt halt kein großes Ziel, was ihnen vorliegt. Und jetzt halt auch mal im größeren Stile gedacht, jetzt halt ein bisschen abstrahiert von dem Film, dass man sich überlegt, okay, gewisse Gruppierungen, gewisse Bewegungen, das kann jetzt halt etwas lose sein, wie einfach nur eine Online-Community oder sowas, hin bis zu irgendwas, was schon viel, viel, das halt irgendwie Zusammenhalt zeigt, irgendwelche fast schon Stammesbeziehungen, die da eben auf diesem Spektrum sind, und die haben, die wenigsten von denen haben jetzt halt irgendwelche direkten Ziele. Deswegen finde ich es eigentlich sehr interessant, darüber einfach zu denken, dass es einfach eine tribalistische Bewegung war, die halt einfach gewisse Rituale hatte, und dann halt versucht hat, ihre Mitglieder, die sich ja auch irgendwie über ihre Signaleffekte identifizieren, dann zu beschützen und ihnen halt helfen, durchs Leben zu kommen. Und das ist was Urmenschliches. Also wir haben schon sehr, sehr häufig drüber eben geredet, auch jetzt halt im Sinne von, okay, wie groß können Stämme werden? Also Ansammlung von Menschen, die sich dann halt gegenseitig versuchen zu helfen. Also wie wir es schon gesagt haben, in dem Film beispielsweise der Typ, der dann gesagt hat, hey, ich habe jetzt irgendwie reiche Eltern oder ich habe irgendwie die Mittel, ich kaufe euch jetzt hier irgendwie dieses Sticker, damit wir hier diese Sticker-Aktion durchführen können. Oder dieser andere Typ, der dann gesagt hat, ich kaufe jetzt halt die Hemden für denjenigen, der es sich nicht leisten kann oder sowas. Ich würde fast nicht sagen, dass das kollektivistisch wäre, weil kollektivistisch wäre eben zu sagen, der Wenger geht rein und gibt jetzt halt jedem Hemd und du musst dafür zahlen, so, also, das wäre eigentlich der kollektivistische Ansatz gewesen. Das andere ist ja eigentlich fast schon aus Gutherzigkeit, so, hey, wir haben uns jetzt entschieden, es gibt diesen Signaleffekt, du kannst jetzt halt irgendwie das nicht machen, aber trotzdem möchte ich, weil ich sehe, dass du die anderen Signaleffekte durchgehst, dass du Teil dieser Gruppe bist, also ermögliche es dir auch, so, das ist eigentlich, ich verstehe diesen ganzen Kritikaspekt ehrlich gesagt nicht.
Es ist auch ganz interessant, dass die einzelnen Mitglieder der Welle nicht die komplette Zeit über weiße Hemden tragen, sondern das sind voll oft Leute dabei, die tragen die gar nicht und die werden trotzdem als Gruppenmitglieder akzeptiert und nicht ausgegrenzt. Und irgendwie wird das nur bei dieser einen Tante, also der Freundin von Marco, zu so einem großen Thema gemacht, dass sie kein Hemd trägt. Aber auch nur deswegen, weil sie die komplette Welle scheiße findet gleich. Also genauso wie diese eine völlig hysterische Frau, die sich sofort aufregt. Also sie besucht diesen Kurs und sagt so, ah, ich will jetzt hier die Projektwoche mit autoritären Systemen machen. Und er fängt an und redet über autoritäre Systeme und sie ist sofort angepisst und hat keinen Bock mehr da drauf. Also das habe ich wirklich nicht verstanden, was deren Problem war.
Du meinst diese Mona?
Ja, genau, das war einfach nur lächerlich. Und dann sind die beiden ja dann auch bei der Schülerzeitung und machen diese Anti-Welle-Propaganda. Und die ist ja sofort offen dafür, Lügengeschichten zu schreiben und zu sagen so, die haben hier dieses Kind verprügelt und so. Und die andere, die hat ja wenigstens noch ein bisschen Skrupel und sagt so, nee, das können wir nicht machen. Wir können hier jetzt nicht einfach lügen.
Und dann war ja noch so, ja, das können wir nicht machen. Ich kann euch nicht die ganzen E-Mail-Adressen wegen Datenschutz rausgeben. Und diese Mona, diese Ökonomie, ja, ist mir doch egal. Die Regel interessiert mich. Mittel. Ja, genau. Das ist für mich eigentlich die viel größere Lektion rund um Kollektivismus und autoritäre Systeme gewesen als der gesamte Film.
Ja, es ist wirklich so. Es ist eigentlich absurd, was man da gezeigt bekommt. Und wie sehr, also wie die Macher des Films, glaube ich, gar nicht verstehen, welches Signal sie wirklich gesendet haben. Also, dass alles, was sie gezeigt haben, hat fast nur positive Auswirkungen gehabt. Vor allem gerade diese Anfangsdinger, die etabliert worden sind. Auch, dass der Lehrer zum Beispiel den Schülern gesagt hat, sie sollen aufstehen und so. Man merkt dann, dass diejenigen, die vorher Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein hatten, die konnten dann auf einmal auftauen, die konnten reden, die sind aus sich herausgekommen. Er hat den Leuten eine gute, positive Körperhaltung vermittelt, was sie dann aktiver gemacht hat, was sie leistungsfähiger gemacht hat. Er hat eigentlich den ganzen Schülern erstmal nur geholfen durch alles, was er etabliert hat. Und erst später wurde dann so getan, als wäre das der große Katalysator, der alle Probleme entflammt hat und dadurch dann alles schlimm geworden ist. Aber in Wahrheit, wie wir jetzt alle schon drauf hingewiesen haben und vor allem du, Tim, vorhin, ist es halt so, dass das individuelle Probleme sind, die da halt gezündet haben und dann sind Situationen eskaliert. Und wirklich das Einzige, was wirklich aus dieser Wellebewegung und was man der Wellebewegung auch vorwerfen kann, passiert ist, ist, dass sie diesen einen Fan vom gegnerischen Wasserballteam verkloppt haben. Und ansonsten ist da ja wirklich, also tut mir leid, nichts Schlimmes passiert, was die gemacht haben. Okay, diese große, dass sie die Stadt völlig verwüstet haben und da durchrandaliert sind. Okay, aber ich meine, was haben sie gemacht? Sie haben bisschen Privateigentum beschmutzt. Das war vielleicht das Schlimmste, so was da passiert ist, dass sie da dieses Restaurant auch angeschmiert haben und so. Aber dann wiederum die größte Aktion, die da durchgeführt wird, dass sie diesen Dom anschmieren. Was ist da passiert? Die haben innen an die Plane von diesem verdammten Gerüst ein großes Graffiti dran gemacht. Das interessiert wahrscheinlich noch nicht mal die Gerüstbaufirma, der diese Plane gehört. Und das soll dann die große schlimme Aktion sein, für die, die dann Ärger bekommen. Also das weiß ich nicht, ob das jetzt so Sinn macht. Und nochmal zum Thema Zielgebung, um jetzt das Ganze mal nicht so ganz lächerlich zu machen. Ich finde, es gibt einen Moment, wo das Ganze eine Zielgebung bekommt. Das ist, wo der Herr Wenger die Klasse mehr oder weniger zur Sau macht, weil sie halt da diese Graffitis gemacht haben. Er sagt, das geht nicht und ich will auch nicht wissen, wer das war. Und also er schützt sie ja in dem Moment sofort wieder vor sich selber, indem er sie nicht zur Verantwortung zieht, sondern halt sagt so, naja, ich will gar nicht wissen, wer das von euch gemacht hat. Was übrigens auch wieder ein großer Fehler war, weil unser Problemschüler Nummer 1 wollte nämlich da zugeben, dass er das war. Man hätte in dem Moment schon wieder erkennen können, dass er sehr große Probleme hat und dass er zu tief reingeht in die ganze Nummer. Also wieder totales Versagen im Lehrpersonal. Also, dass er ein zweite Klasse Lehrer ist, scheint tatsächlich zu stimmen. Es scheint halt wirklich zu stimmen, dass er ein zweite Klasse Pädagoge ist und das nicht so richtig hinbekommt mit den Schülern. Und aber er gibt dann zum ersten Mal der Bewegung ein Ziel, indem er sagt, ich würde mich freuen, wenn ihr alle zu diesem Spiel kommt und uns unterstützt, weil das ist super wichtig. Und dann gibt er der Bewegung zum ersten Mal eine Zielrichtung, nämlich zu sagen, wir unterstützen jetzt unsere Mannschaft bei diesem Wasserballspiel. Und das ist wirklich das einzige Momentum, wo eine Eskalation stattfindet, die man der Bewegung im übertragenen Sinne auch zuschreiben kann und nicht irgendwelchen persönlichen Problemen.
Ja, aber dann ist es auch für mich wieder so, okay, ich gebe denen ein Ziel und ich weiß nicht, es ist jetzt für mich jetzt halt nicht das schlimmste Ziel, so, hey, unterstützt unsere Mannschaft, so. Das kann man jetzt halt vielleicht auf vielen verschiedenen Ebenen interpretieren, heißt, ich zünde jetzt den Bus an, in dem die gegnerische Mannschaft drin sitzt, so. Okay, aber ich meine, wenn das deine Interpretation dessen ist, dann ist vielleicht einfach dein menschlicher Mechanismus ein bisschen verdreht und der wäre verdreht, egal ob du in irgendeiner Gruppierung bist oder nicht. Es ist halt immer die Frage, ist halt eben jetzt diese Bewegung, die Welle, ist es jetzt, wie du gesagt hast, der Katalysator, der Enabler von vielen von dem, was da abgeht. Ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass es, also früher oder später wird es halt bei jedem dieser Fälle irgendwie eskaliert und in wahrscheinlich nicht weniger großem Ausmaß. Das ist natürlich jetzt halt irgendwie gespitballt, kannst nicht wissen, ist ja natürlich alles fiktiv und so weiter, aber es ist wieder so ein Ding, du möchtest irgendein System kritisieren. Dein Kritikpunkt ist, dass die individuelle Natur der Menschen, schade, das funktioniert leider nicht.
Ja, das ist nicht so ganz einfach, aber ich meine, man muss ja auch ehrlicherweise mal sagen, die Macher des Films haben halt versucht, im Prinzip so einfach wie möglich die Sache darzustellen und haben halt aufgrund vielleicht auch der Zeit Knappheit dieser 90 Minuten nicht die Möglichkeit gehabt, alle ihre Ideen da zu verwirklichen. Und letzten Endes soll es ja doch auch noch ein Film sein und nicht zu anspruchsvoll. Also das sind viele Sachen, die da filmografisch einfach im Weg stehen. Und ich meine, wenn die mehr Zeit hätten, dann würden sie vielleicht was Besseres produzieren. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch sowas, wo man dann auch einfach mal sich intensiver mit einem Thema auseinandersetzen muss, als einfach nur einen Film zu gucken, wenn man wirklich auch Insights dazu haben will. Also ich meine, für diejenigen, die den Film schon gesehen haben, ist das vielleicht sogar interessant, auch mal sich weitergehend damit zu beschäftigen, mit dem Thema. Ich meine, die, die Überlegung an sich, dass man Gruppen bildet, die ist, glaube ich, gar nicht vermeidbar, dass man sich damit mal auseinandersetzt, weil im Laufe eines Menschenlebens, gerade heutzutage, glaube ich, baut sich diese Sehnsucht danach schon auf, weil diese automatische Zugehörigkeit, die wir früher hatten durch Kaiserreich und Kirche, die ist halt nicht mehr gegeben. Und jetzt müssen wir dieses Bedürfnis halt irgendwie anders füllen. Und ich denke schon, dass es da heutzutage, seien es jetzt die Discord-Mods oder die Redditors oder die viel Muskeln, wenig Hirn-Groupies, dass sich da schon immer irgendwelche Gruppierungen auch automatisch bilden, die dann dieses Bedürfnis eben zu stillen versuchen, sei es dein Counter-Strike-Clan oder was weiß ich, ja, was du halt machst, wo du dann deine Gruppenzugehörigkeit findest. Und ich glaube schon, dass das, wenn man es richtig macht, eine große Bereicherung fürs Leben sein kann, so wie auch eine Beziehung unter zwei Leuten, wenn man es richtig macht, eine große Bereicherung fürs Leben sein kann. Und das ist schon nicht die dümmste Idee ist, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also vielleicht wollen wir die letzten Minuten des Podcasts auch mal nutzen, um die guten Aspekte von Gruppenbildung herauszustellen, wie wir uns vorstellen würden, sowas zu machen und vielleicht auch zu überlegen, was kann jetzt der Zuschauer an sich oder der Zuhörer mitnehmen an praktischen Vorstellungen für sich selber.
Mich hast du es noch nicht ganz so bedeutend ausgedrückt, wie ich eigentlich fast denke, dass das ist. Und zwar als Mensch bist du inhärent dazu gezwungen, dich mit anderen Menschen zu vereinen, in irgendeiner Art Kollaboration. Der Mensch ist ein inhärent soziales Tier. Und ich meine, unsere nächsten Verwandten sind im Prinzip, soweit ich das beurteilen kann, auch alles soziale Tiere bis zu irgendeinem Grad, die in irgendeiner Art Gruppe unterwegs sind. Du hast jetzt halt vorhin gesagt, Kaiserreich und Kirche, und wahrscheinlich ist das für mich schon eine zu hohe Ebene, wenn es darum geht, irgendwelche Gruppenbildungen, also sozusagen Identitätsbildung zu geben. Ja, also auch wenn wir, sag ich mal, nach der Savanne uns schauen, was wir eben für Jäger und Sammler und was weiß ich für Gesellschaften hatten, das waren ja eigentlich immer irgendwelche Gruppengesellschaften. Und ich glaube, als Mensch kommt man eben nicht darum rum, in irgendeiner Gruppe, irgendeiner Größe, und wir können jetzt halt dafür natürlich argumentieren, dass diese Größe tendenziell niedriger sein sollte, als sie heutzutage ist, und dass beispielsweise eben solche Systeme faschistischer Art und auch, ich will jetzt halt gar nicht über den Faschismus, also kollektivistischer Art, wahrscheinlich nicht möglich sind, wenn du eben die Skala, wenn du das Niveau von dieser Gruppengröße einfach nach unten schrauben würdest. Ja, das ist ja tatsächlich auch erstmal einer der Punkte, die man hier anbringen muss. Von daher, erstens, du kommst gar nicht drum rum. Also ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen und das auch sehr, sehr komfortabel und sagen, dass der Mensch nur da ist, heutzutage, wo er ist, aufgrund seiner Gruppenbildung und aufgrund der Kollaboration mit anderen Menschen, die er eingeht. Sei es jetzt halt eben beispielsweise auf persönlicher Ebene und vielleicht auch irgendwie romantischer Ebene mit irgendjemandem anderen, mit einem Partner, oder sei es jetzt halt irgendwie auf beruflicher Ebene, dass man irgendwas erreichen möchte. Also man kommt nicht darauf rum. Ich könnte jetzt halt meilenweit tief gehen in ökonomische Theorie der Spezialisierung. Ich glaube, das vielleicht später nochmal, aber das wollte ich nur gesagt haben, du kommst nicht drum rum. Und dementsprechend genau, was sind denn eben die Vorteile von Gruppenbildung und wie sollte man das Ganze an sich ansehen? Deswegen fand ich auch den Gedanken von Tribalismus so attraktiv hier in dieser Diskussion, weil im Prinzip das ist das genau ist. Ich habe irgendwas, und du hast vorhin nochmal gesagt, mit Kirche und Kaiserreich, und das ist irgendwie ein identitätsgebender Faktor. Und ich glaube, auch in der Diskussion, okay, hast jetzt irgendwie die Discord-Mods, dein Counter-Strike-Clan, whatever, so, man braucht halt irgendwas, was einem eine Gruppenidentität sozusagen gibt. Mir selbst, was ist meine Rolle in der Gruppe und was ist die Identität dieser Gruppe überhaupt an sich und dass ich mich damit auch vereinen kann. Und ich glaube, das ist der viel, viel wichtigere Gedanke, den man hier aus dem Film vielleicht ziehen kann.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr relevanter Punkt, den du hier anbringst, nämlich das, was jetzt zum Beispiel Kaiserreich, ja, also ich würde es jetzt als Nation einfach mal benennen, was Nation zum Beispiel und was Religion bieten als Identifikationspotenzial, ist auf einer hohen metaphysischen Ebene. Das heißt, da abstrahiert man schon sehr weit weg vom Individuum und von der individuellen Beziehung, die einzelne Personen untereinander, zueinander haben, sondern man befindet sich schon auf einer Ideenebene, die als Verbindungselement fungieren kann. Während das, was du eigentlich jetzt gemeint hast, Simon, ist, dass man ja auf individueller Ebene durch Interaktion und Kooperation zusammenwächst und dadurch eine Gruppenbildung stattfindet. Das heißt, das wird stabiler durch den Grad, wie sehr kennt man einander, also wie vertraut ist man einer Person und wie viel Vertrauen erwächst daraus. Und dieses High-Trust-Prinzip, das entsteht durch eine hohe Kenntnis der einzelnen Individuen untereinander, ist eigentlich das, was so ein System deutlich stabiler macht und was es wenig volatil macht, weil eine Ideenebene sehr missbrauchsanfällig ist, wie man historisch immer wieder gesehen hat. Weil irgendjemand muss einfach nur das Machtpotenzial ergreifen, was daraus entsteht, dass eine mächtige Idee existiert. In dem Fall zum Beispiel halt der Nationalismus als mächtige Idee dazu geführt hat, dass faschistische Bewegungen tatsächlich diese Macht ausnutzen konnten, um damit irgendwelche Ziele zu verfolgen, was ironischerweise in dem Film überhaupt nicht gezeigt worden ist, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Und ja, eben dieses tribalistische Prinzip, was einfach nur auf den persönlichen Beziehungen der Einzelindividuen untereinander beruht, ist eben fast nicht missbrauchbar. Weil dazu müsste ja einer sich machttechnisch gesehen über alle anderen Individuen setzen und die dann dominieren, damit sie seinem Beispiel oder seinen Zielen folgen. Was aber irgendwie durch extreme Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste. Das heißt, der Arbeitsaufwand, der da dahinter steht, ist viel, viel höher, weil er müsste ja jedes Einzelindividuum davon überzeugen, jetzt seiner Zielidee zu folgen. Was sehr schwer umsetzbar ist, außer durch körperliche Dominanz. Was man dann schon wieder halt ganz gut belegen kann in tribalistischen Systemen, die nach diesem Chief- oder Häuptlingsprinzip funktionieren, dass derjenige in der Regel entweder halt durch eine metaphysische Idee regiert hat oder aber durch körperliche Dominanz, indem er halt zum Beispiel die Waffen oder irgendetwas, was damit zu tun hatte, besessen hat oder kontrolliert hat und dadurch dann die anderen unterdrücken konnte und leiten konnte. Anders ist das kaum möglich. Und ich finde, um mal dieses Positiv- und Negativ-Beispiel nochmal anhand des Films gegeneinander zu stellen, ist, wir haben ja diese beiden Hauptcharaktere, um die sich fast alles irgendwie dreht, das ist ja einmal dieser Tim Stoltefuß, das ist der, der am Ende dann eskaliert, nachdem der Herr Wenger ihm die Bewegung generell auflösen möchte und der dann halt sieht, dass alles, was ihm ja Stabilität in seinem kaputten Leben geboten hat, auf einmal zerbricht, um er dann halt, um das zu vermeiden, versucht, ja, Herrn Wenger zu erpressen oder generell die gesamte Schule zu erpressen, dass sie das weiterführen. Das wäre für mich das absolute Negativbeispiel. Also der hatte einen Haufen Probleme, persönliche, und war ein extrem schwaches Individuum von vornherein. Also er hatte kaum persönliche Stärke, mit der er irgendetwas hätte für sich selbst regeln können. Und er brauchte diese Gruppe und diese Bewegung, um irgendeines seiner Probleme zu lösen. Und deswegen ist er auch all in gegangen und hat sich darin komplett verloren und hat sich selbst eigentlich versucht zu opfern für die Bewegung, indem er ja auch versucht hat, irgendwie der Leibwächter zu sein und Sonstiges. Das ist das Negativbeispiel. Also ein Individuum, was keine persönliche Stärke hat, geht in eine Gruppe, die Stärke ausstrahlt, um dann sozusagen zu cosplayen, als hätte er persönliche Stärke. Während das bei Marco andersrum war. Ich halte Marco nämlich gar nicht für einen schwachen Menschen, sondern für einen Menschen, der nachvollziehbare persönliche Probleme hat, nämlich zum Beispiel das Fehlen einer Vaterfigur, was er ja bereits versucht auszugleichen durch eine besonders gute Beziehung zum Vater seiner Freundin, was ihm nicht gegönnt wird, was zu hohen Beziehungsproblemen führt, die nachvollziehbar sind. Diese Beziehungsprobleme sind ja auch nicht so, dass man sagt, keine Ahnung, warum die so sind. Eigentlich sind das sehr nachvollziehbare Probleme, die eben durch Kommunikation leicht gelöst werden hätten können. Und er hat ja schon ein hohes Maß an Disziplin, zum Beispiel im sportlichen Sinne, was man immer sieht, wenn er halt beim Wasserballtraining ist zum Beispiel. Und er ist ja auch nicht derjenige, der beim Wasserballspiel mit den Gegnern dann eskaliert und irgendwie dann anfängt, um sich zu schlagen, sondern das ist ja Elias Mbarek, ich weiß nicht mehr, wie er im Film heißt, der sich dann mit dem anderen Spieler prügelt, sondern er ist sogar eher derjenige, der durch die Welle lernt, dass Teamplay wichtig ist, dass er nicht mehr der Einzelkämpfer ist, sondern er lernt, okay, ich spiele auch mal an die anderen ab und dann funktioniert das Spiel besser. Also er zeigt schon Ansätze von persönlichem Wachstum währenddessen und er zeigt, dass seine Persönlichkeit eigentlich sich in eine Richtung entwickelt, die ihn stärker macht. Klar, er verkackt öfter mal und er hat offensichtliche Schwächen, vor allem dann in der letztlichen Eskalationssituation mit seiner Freundin, auch vorher, als er auf dieser Feier ist und ihm die beste Freundin seiner Freundin so eine Zukunft ausmalt, die ihm viel mehr entspricht als die Beziehung, die er eigentlich führt, was ich aber eigentlich nachvollziehbar finde. Er ist sogar derjenige, der am Ende dann den Mut findet, zu Herr Wenger zu fahren, nachdem er versagt hat, nachdem er seine Freundin geschlagen hat, zu sagen, wir müssen diese Bewegung jetzt auflösen, beziehungsweise er externalisiert diese Verantwortung und sagt, er muss sie auflösen. Aus den falschen Gründen, aber trotzdem ein Handeln, das zeigt, dass er eigentlich eine starke Persönlichkeit ist, nämlich eine, die auf die Stabilität und Sicherheiten, die er durch die Bewegung geboten bekommt, verzichten kann, aus Gründen des persönlichen Wachstums heraus. Und das ist für mich ein Positivbeispiel von jemandem, der viel aus so einer Bewegung ziehen kann, der viel aus dem Gemeinschaftsgefühl ziehen kann, was ihm in seinem Leben verwehrt bleibt. Und das aber nicht macht, weil er eine schwache Persönlichkeit ist, sondern weil er daran wachsen kann.
Das ist ein super guter Punkt. Das ist dann eben die Frage, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich kein großes Ziel in dieser Gruppe, aber was ist denn die Einzelziele, die Leute eben innerhalb dieser Gruppierung verfolgen und wie sie sich eben auch versuchen, gegeneinander zu helfen und miteinander irgendwie durchs Leben zu gehen. Also ich meine, der Grund, wieso du irgendeiner Gruppierung beisteuerst oder irgendwie Zugehörigkeit irgendwie anstrebst, ist, weil du ja da eigentlich wahrscheinlich dadurch erhoffst, dass was auch immer du für ein Problem lösen möchtest, dass du es dadurch einfacher lösen könntest. Ne? Im primalen Fall ist es halt einfach, okay, es ist einfacher zu überleben, weil ich habe einfacher Zugang zu Ressourcen wie Territorium oder Essen, irgendwie sowas. Und heutzutage, ganz klar, beispielsweise ein Unternehmen ist eben so eine Gruppierung, hast irgendwie Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die vielleicht irgendwie ähnliche Werte teilen, vielleicht einen ähnlichen Wert, Mehrwert in die Welt bringen möchten und deswegen halt daran gemeinsam irgendwie dran arbeiten und ihre Fähigkeiten irgendwie versuchen müssen zu koordinieren. Und das ist halt eben so das eine Ziel und das ist halt eben die Frage, wie das bei den anderen so eskalieren kann. Das liegt halt meiner Meinung nach daran, dass du halt irgendwie sehr, sehr viele Leute mit Problemen hast, die, wie du sagst, einfach schwache Menschen sind. Das ist halt eben die Frage, wie gehst du damit als Gruppe um? Sagst du dann einfach, okay, wir lassen euch nicht zu, weil ihr einfach Probleme habt? Oder wie müsste man damit als Gruppe umgehen? Ich finde das gar nicht so eine einfache Frage. Weil ich kann nämlich natürlich auch am Anfang klingt das irgendwie erst so, ja, okay, du sagst halt einfach, darfst nicht rein, das klingt ja irgendwie unfair, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, woher die Verpflichtung irgendwie bestehen müsste, solche Individuen aufzunehmen. Ja, ansonsten müsstest du ja auch sagen, jeder kann in jeder Firma der Welt arbeiten, ansonsten ist ja unfair.
Ja, das sind spannende Fragen auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch für die keine allgemeingültigen Lösungen, aber ich denke, Tom hat uns da schon einige Sachen erzählt, wie einfach auf individueller Ebene da gerade von der Leitfigur von dem Herrn Wenger eben komplett versagt wurde an mehreren Stellen, wo offensichtliche Probleme einfach nicht erkannt wurden. Und das ist, denke ich, schon mal ein Punkt, wo man ansetzen könnte, dass man von Anfang an vielleicht eine Institution schafft, wie so ein, ihr dürft auch mal mit dem Anführer reden für ein paar Minuten, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, die wichtig sind. Weil ich denke, das hätten einige von den Kids ja auch wahrgenommen. Und das hätte dann wahrscheinlich auch den ganzen negativen Trubel, der mit sich gekommen ist, ja auch gelöst. Und man muss ja an der Stelle auch mal sagen, vielleicht ist das jetzt controversial take, aber ich finde, die Welle an sich war eigentlich noch nicht so wirklich faschistisch. Also die wurden zwar so genannt, aber wenn es jetzt nach mir geht, also dann braucht eine faschistische Gruppe schon noch ein klares Feindbild und auch eine richtige Strategie dahinter, wie man diesen Feind sozusagen vernichten will, damit das überhaupt als Faschismus durchgehen kann. Also wenn sich jetzt Kinder eine Uniform anziehen und Sticker irgendwo hinkleben, dann ist das meiner Meinung nach jetzt noch nicht faschistisch. Also vielleicht bin ich da auch auf dem falschen Dampfer, aber ich frage mich, wo das, wo das wesentliche Problem sein soll. Weil ich meine, mit dem Dritten Reich kann man das nicht vergleichen. Die hatten eine klare Zielsetzung, die hatten Institutionen, die die Gewalt, die nötig war, um diese Zielsetzung anzugehen, klar geregelt haben. Und die haben auch überlegt, wie sie ein System schaffen können, was eben langfristige Stabilität durch Gewalt erzeugt. Und das waren ja alles Dinge, die bei der Welle überhaupt nicht zum Tragen kamen. Also da ging es einfach um eine Schulklasse, wie gesagt, die haben das mal ausprobiert, wie das so ist, wenn man eine Gruppendynamik erforscht, aber Richtung Autokratie und vor allem Faschismus, was, denke ich, nochmal eine Schippe obendrauf ist, hat das noch nicht tendiert. Also da müsste das auch deutlich schlimmer sein. Ich lehne an das, was Tom gemeint hat mit den ganzen individuellen Fehlern, die ja eigentlich gar nicht der Welle zugeordnet werden können. Das hat mir eigentlich gefehlt, dass es noch sowas gab wie, die Leute von der Welle werden ab und zu geärgert von diesen Anarchos. Ja, dann gibt es da 3-4 Szenen, wo die Anarchos irgendwas auf Autos werfen im Verkehr und so oder die dumm anmachen, denen was klauen wollen oder die in eine Prügelei verwickeln wollen und dann machen die einen Plan von wegen, hey, das ist jetzt unser Feind, wie können wir die jetzt mal so richtig durch die Mangel nehmen und führen das dann auch aus, dass die praktisch mal von sich aus wirklich gewalttätig werden. Dann hätte, meiner Meinung nach, hätte dann die negative Keule, die sie ja da mitschwingen lassen wollen in dem Film, also die Produzenten, die hätte dann meiner Meinung nach auch richtig gesessen. Weil die Tatsache, dass der Verrückte da am Ende Selbstmord begeht, und natürlich, man hat das dann tragisch ausgestellt, dass der Herr Wenger da in diesem Polizeiauto sitzt, aber ich meine jetzt mal, ohne dass ich die große juristische Expertise für diesen Fall hätte, aber ich denke nicht, dass der dafür jetzt eine große Haftstrafe kriegt, weil ich meine, das ist ja ein Gewaltakt gewesen, für den er jetzt nun wirklich nichts machen konnte, weil er konnte ja nicht wissen, dass der Typ eine Schusswaffe mit sich bringt, weil die ja natürlich illegal erworben wurde und die auch verdeckt getragen wurde. Also das sind ja Sachen, wo der Lehrer ja absolut von Gewalt abgeraten hat und der Schüler halt dann um sich geschossen hat. Also das ist ja wie in Amerika, wenn es einen Amoklauf an der Schule gibt und du verhaftest dann den Lehrer. Also ich meine, was soll der Lehrer denn machen? So, wenn da irgendeiner eine Waffe zieht, dann ist das halt scheiße gelaufen. Aber das ist ja mehr was, wo man über Waffenrechte und sonstige Sachen diskutieren sollte, als über den Herrn Wenger und seine Wellegruppe.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich fand das Ende auch maximal unbefriedigend, weil diese Verhaftung hat gar keinen Sinn ergeben. Also er hat im Endeffekt einfach nur eine Projektwoche durchgeführt und die ist eskaliert und es gab keinen Grund, diesen Mann in Handschellen abzuführen. Also erstens mal, er ist hundertprozentig freiwillig mitgegangen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er sich da auch noch der Verhaftung irgendwie widersetzt hätte. Und zweitens, also mehr als ein Gespräch mit ihm über die Situation zu führen, können die ja auch nicht machen. Und er trägt ja überhaupt keine Schuld an dem, was da passiert ist in dem Sinne. Also ja, klar, irgendwo hat er die Situation vielleicht provoziert und hat die Signale nicht gedeutet und so. Aber ansonsten war da ja nicht viel an Schuldsprechung. Also ich wüsste nicht, warum man ihn da jetzt in Handstellen im Polizeiauto abtransportieren müsste. Das war schon überdramatisch, das Ende. Und auch, um deinen Punkt nochmal zu untermauern, ich finde, das ist sehr passend. Also im Endeffekt nach der Definition, die Herr Wenger gibt und die Herr Wenger in seinem Unterricht aufbaut und die auch die ganzen Kritikpunkte, die von Schülern ausgesprochen werden, also da sind ja ein paar dabei, das sind ja Sachen, die haben Angst vor Dingen, die fast schon irrational sind. Also die haben auf der einen Seite Angst vor der WM gehabt. Oh Gott, da haben Leute die Deutschlandfahne geschwenkt. Herr Wenger hat dann Angst produziert vor einer öffentlichen Diskussion, die zu der Zeit, ich kann mich da auch noch dran erinnern, geführt worden ist, dass ja Schuluniformen wieder eingeführt werden sollen. Das waren so die großen Sachen, wo sie gesagt haben, oh Gott, da kommt der Faschismus nach Deutschland zurück, wegen der WM und wegen Schuluniformen. Also das ist schon hart an der Grenze zum Lächerlichen, finde ich. Und nach der Definition, die bis kurz vorm letzten Tag gebracht wird und die Beispiele, die gebracht werden, sind die fucking Pfadfinder in Deutschland einfach eine faschistische Bewegung. Also es tut mir leid, aber auf dem Niveau bewegen wir uns hier in diesem Film. Und das Einzige, wirklich das einzig Überzeugende ist dann das Wasserbeispiel und der letzte Tag, wo Herr Wenger die Bewegung auflöst, wo er dann zeigt, zu was sie denn so bereit sind, wo er den Marco dann als Verräter irgendwie stilisiert und ihn dann nach vorne zerren lässt. Aber auch dann fragt er sie ja, was sollen wir jetzt mit dem Verräter machen? Und was machen sie mit dem Verräter? Gar nichts. Niemand will was machen. Keiner hat Lust, irgendwie diesen Marco jetzt da hinzurichten oder sonst irgendwas zu machen. Die haben ihn da vorgezerrt und wollten ihn anprangern. Und im Endeffekt, also ich glaube, das Schlimmste, was sie mit ihm machen wollten, ist ihn aus der Bewegung rausschmeißen oder so. Und das Einzige, was da jetzt passiert ist, was man als besorgniserregend sehen kann, ist, dass er da eine populistische Rede gehalten hat, die Punkte angesprochen hat, die jetzt auch nicht dem Faschismus zuzuordnen sind, das muss man ganz klar sagen, sondern das sind Problempunkte, die er da angesprochen hat, die genauso von zum Beispiel der Partei Die Linke oder so angesprochen werden, mit vielleicht ein bisschen anderem Lösungsansätzen oder so, aber auch von sonst jeder, auch von Mitteparteien. Also im Endeffekt, das sind ganz normale Problemfälle oder Problemstellungen, die in der Gesellschaft damals prävalent waren, die er halt in einem populistischen Stil vorgebracht hat. Und dann hat man halt gesagt, ja, und jetzt feiern die das alle. Und sagen, ja, die Welle ist die große Lösung für diese Probleme. Ja, es sind erstens mal Schüler und zweitens hat er halt da versucht, so eine kleine, ja, so eine Wutrede zu halten. Das ist wirklich das Kritischste, was ich da sehe, ist, dass sie halt am Ende diesen Take da noch gebracht haben, wo man sagen kann, okay, ja, da wurde noch ein bisschen dieses gesellschaftlich eskalative Potenzial gezeigt, was daraus erwachsen kann. Das finde ich, das kann man dem Ganzen geben, aber dass dann am Ende der Typ erst seinen Mobber anschießt, der ihm die Waffe wegnehmen will, ja, das war eine Eskalation in einer Handlungsbeziehung zwischen zwei Menschen, die schon eine negative Vorgeschichte haben. Also er war ja schon negativ geprägt auf diesen Typen und hat dann da halt, ist dann da halt eskaliert und hat eine dumme Entscheidung getroffen. Und dass er sich am Ende dann selbst erschossen hat, das war ja auch einfach der Gesamtlast geschuldet, die auf diesen Menschen da geruht hat. Das, ich verstehe nicht so ganz, warum das große Finale war und warum das sein soll, was einem im Kopf bleibt, weil es eigentlich nur ein tragisches Einzelschicksal ist, was wir da sehen. Während das, was als relevanter Punkt hätte aufgebaut werden müssen, nämlich dieses Marco als Verräter zu stilisieren, ihn quasi zu lynchen, das wäre ja interessant gewesen, wenn man da noch mehr Eskalationspotenzial gezeigt hätte. Oder wenn man generell diesen Faktor der populistischen Zielsetzung, die er da am Ende reinbringt, also wo man wirklich sagen kann, okay, hier baut er ein Momentum einer gesellschaftlichen und sozialen Zielsetzung auf, die dann in eine politische Richtung hätte sich entwickeln können, die er sofort auflöst. Das hätte man doch viel früher implementieren müssen, oder nicht?
Gebe ich dir vollkommen recht. Also bevor überhaupt irgendwas passieren kann, wird die ganze Sache abgebrochen. Also das ist vielleicht auch irgendwie, um zu zeigen, so wie gefährlich das ist. Also wenn du da einmal mit anfängst, dann kannst du damit nicht aufhören. So, bevor wir jetzt da irgendwas machen, müssen wir das alles sozusagen unterbinden und das dann halt irgendwie als Metapher für was auch immer ich. Was mir noch aufgefallen ist, was man irgendwie vielleicht noch irgendwie als Lehre des Filmes sehen kann, ist eben zu sagen, was passiert, wenn der Anführer einer irgendeinerartigen Bewegung einfach inkompetent ist. Im Prinzip ist das Problem, ist, dass die Legitimation seiner Macht dadurch ist, dass er einfach der Lehrer ist, so, und dass es halt einfach irgendwie eine klare vorgegebene Machtstruktur ist. Er ist halt nicht einfach der Anführer, obwohl er eh nicht wirklich jetzt halt irgendwelche lenkungsgebenden Handlungen durchzieht, aber eben das, was ihn sozusagen ausmacht, ist jetzt halt nicht irgendwie, dass er super kompetent ist oder so. Ja, wahrscheinlich könnte er die meisten im One-to-One ausnocken und so, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie der Anspruch, den man haben sollte als Lehrer. Ich will es erstmal nein sagen, aber dass er auch beispielsweise einfach sowas, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach total diese Konflikte, Konfliktsituationen innerhalb dieser Gruppierung so eskalieren lässt und einfach so schlecht mit denen umgeht. Ich glaube, das ist eigentlich mehr so die Lehre. Und ich meine, dieses Problem hast du in einem, egal welchen Art von System, wo Menschen oder die Teilnehmer, die Bestandteile des Systems irgendwie eine Art Macht abgeben an irgendjemanden anderen. Ja, und das ist im Prinzip die Grundessenz einer jeder menschlichen Kooperation. Das ist halt einfach das Problem, wenn diejenige Person, an die du deine Macht abgibst, einfach inkompetent ist, dann kann halt dabei tendenziell recht wenig bei rumkommen. Und auch wenn du jetzt halt nicht irgendwie ein konkretes Ziel hast, was du verfolgst, aber um die Integrität der Gruppierung und das Wohlbefinden und das Wachsen der Individuen in der Gruppierung zu maximieren, was ja der Grund ist, wieso die Menschen da überhaupt mitmachen, ja, ansonsten wäre ich ja überhaupt gar nicht damit dabei, wenn ich das nicht auf die Kette bringe, dann habe ich halt auch einfach versagt. Also das ist für mich eigentlich mehr so die Lektion, die ich da rausziehe.
Das war ein gutes Schlusswort, Simon. Wieder mal.
Würde ich auch.
Dem hat man nichts zuzusetzen, außer vielleicht diese Geste. Und ich meine, vielleicht hat Tom auch noch ein Schlusswort für uns. Und dann, glaube ich, haben wir dieses Thema jetzt schon echt gut durchleuchtet.
Ich kann mich da, Simon, jetzt wirklich nur anschließen. Ich finde, wir haben dieses Versagen des eigentlichen Autoritätsmenschen in der Bewegung mitverfolgen können. Also er hat das ja wirklich gar nicht unter Kontrolle gehabt und er war auch viel zu sehr von seinen persönlichen Schwächen geleitet. Aber ich glaube, wir haben hier eine umfassende Kritik dieses Werks abgeliefert und ich möchte da gerne motivieren, dass ihr als Zuschauer oder Zuhörer uns nochmal eure Meinung da lasst. Wir nehmen das natürlich nicht selbstverständlich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und unseren Rant hier auch mitgenommen habt. Und wie immer, wir sind offen für Kritik, offen für Inspiration. Gerne unten in die Kommentare reinhauen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
Das sind doch mal schöne Worte. Ja, vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir nehmen eure Zeit und euer Interesse definitiv nicht auf die leichte Schulter. Und falls ihr tiefer in eure Ilyas Embarek Lore eintauchen möchtet, dann könnt ihr den Film schauen. Ansonsten würde ich es euch nicht ans Herz legen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.